So, es wird heute mal wieder etwas nerdig bei uns bei 9 von 9, damit wir hier direkt mal die Erwartungen klar machen, vor allem meine Erwartungen. Also erstmal herzlich willkommen allen Zuhörenden bei 9 von 9 und vor allem herzlich willkommen erstmal unserem Gast. Hallo Thomas, Thomas Wedel ist zu Gast.
Hallo.
Es sind so die, die Ex-Kollegen-Wochen, glaube ich, gerade. Nachdem wir letzte Woche Andrea Martin zu Gast hatten, haben wir jetzt dich, Thomas, zu Gast. Der nächste Ex-Kollege von dir, Stefan. Hallo Stefan, auch dir ein herzlich willkommen.
Wird ja Zeit, danke.
Es wird Zeit. Ja, da kann man direkt sagen, wir hatten schon mal einen Versuch, aber das Schweizer Internet hat nicht mitgemacht. Ich glaube, Schweizer Internet war es, oder?
Ja.
Ja, genau. Deswegen sind wir jetzt alle wieder zu Hause und jetzt können wir dann in Ruhe hier unsere Aufnahme machen. Und ja, ich hatte schon gesagt, es wird ein bisschen nerdig, weil der Anlass für das Thema der heutigen Episode ist, wenn ich es richtig sehe, ein Kommentar, glaube ich, den du, Thomas, auf einem Blogbeitrag, glaube ich, von dir, Stefan, hinterlassen hast. Und ich kann ja mal kurz nur den Anfang vorlesen. Das effiziente Nutzen von Solarenergie kann zur Wissenschaft werden, wobei es neben dem Strombedarf von E-Autos gegebenenfalls auch noch den von Wärmepumpen über den Tagesablauf zu regeln gilt. Eventuell noch in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif. Also, so viel zum Thema, es wird nerdig heute und ich kann jetzt mal was lernen. Ich lehne mich jetzt zurück und höre euch jetzt zu, wie ihr über die effiziente Nutzung von Solarenergie.
Nee. Du als alter E-Autofahrer musst da schon ja mitmachen, ja?
Da kann ich aber ein bisschen zu sagen, aber mehr auch nicht.
Ich habe auch ein Zitat. Ne? Wir bereiten ja, Thomas, Lars weiß das, unsere Podcasts sehr oft, oder ich bereite sehr oft mit Perplexity AI vor oder auch mit ChatGPT. Und da habe ich dich oder deinen Kommentar auch reingegeben, warum Thomas der richtige Gast ist. Antwort von Perplexity. Thomas repräsentiert den erfahrenen Energieenthusiasten, der die theoretischen Versprechungen der Energiewende in der Praxis umsetzt. Bla, 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 bla. Die Erwartungshaltung ist groß, ja. Du hast im Prinzip einen erfahrenen E-Autofahrer und einen Newbie vor dir, also mit mir, der eben, ja, es ist die Schande, fast jetzt ein Jahr auch eine PV-Anlage mit Schmerzen in Betrieb genommen hat, der jetzt wieder auf das E-Auto wartet oder erneut wartet, nachdem das die Zwischenlösung weg ist und der sehr viel Lehrgeld auch gezahlt hat und noch am Lernen ist. Und ich erhoffe mir natürlich jetzt hier, dass ich wirklich schlau wie Oscar aus diesem Call rausgehe. Thomas, wie hast du denn angefangen und wie lange bist du denn schon dabei? Du bist ja eine Weile dabei, glaube ich.
Ja, ja, also ich bin auf diesem Trip jetzt seit etwas über 3 Jahren. Habe begonnen mit der Wärmepumpe, die ja auch einer der großen Energiekonsumenten ist. Die Wärmepumpe dann ergänzt um die Solaranlage mit Speicher. Sowohl die Anlage, was ihre Erzeugungskapazität betrifft, als auch den Speicher, was die Speicherkapazität betrifft, habe ich in den letzten 2 Jahren so sukzessive noch ein bisschen nach oben geschoben. Weil wenn die Anfangsinvestition mal getan ist, dann noch ein bisschen zu erweitern, vor allem wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, das fällt natürlich leichter, sodass ich jetzt also sagen kann, ich habe eigentlich wirklich das Dach voll mit Solarpanels, viel mehr geht nicht mehr. Ich habe den Keller voll mit Speicher, viel mehr geht nicht mehr. Ich habe eine Wallbox dazu und erstaunlicherweise, all das ist bereits vor 2 Jahren passiert. E-Auto habe ich aber jetzt erst seit einem halben Jahr. Bin da auch immer noch so ein bisschen am Lernen. Jetzt hatten wir also schon 4 Komponenten genannt. Das Auto, die Solaranlage, die Wärmepumpe, den Speicher. Und um der Sache die Krone aufzusetzen, habe ich jetzt auch noch einen dynamischen Stromtarif seit einem Jahr. Jetzt wird es dann allerdings ziemlich krude, weil diese 5 Parameter zu optimieren, ist eigentlich rein mathematisch gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Man ist eigentlich weniger am Optimieren, sondern am Experimentieren, weil es natürlich auch immer die Frage ist, was ist denn die jeweilige Zielsetzung dessen, was man da tut. Will man eine möglichst hohe Autarkie haben, das heißt seinen ganzen Solarstrom möglichst selbst verbrauchen und möglichst wenig aus dem Netz holen, dann ist das eine Sichtweise. Die andere ist, möglichst kostengünstig unterwegs zu sein. Die beiden Dinge gehen nicht immer Hand in Hand. Es fängt ja auch schon mit der Dimensionierung an. Also ein großer Speicher macht eigentlich wenig Sinn, es sei denn, man hat halt wirklich auch große Verbrauch. Also man Man muss nicht wie Kinder früher beim Quartett, wenn man immer seine Karten ausspielt, er gewinnt nicht automatisch, wenn man den größten Speicher hat. Der darf manchmal auch kleiner sein. Gerade aus Erzeugungssicht ist es eigentlich viel wichtiger, viel Kapazität auf der Erzeugungsseite zu haben. Und jetzt das Ganze wird jetzt halt dadurch auch durch den dynamischen Stromverbrauch noch A, ein bisschen komplizierter, aber natürlich B, auch sehr viel reizvoller, weil man sieht, jetzt gerade in den Sommermonaten ist der Strom tagsüber, den man aus dem Netz über den dynamischen Tarif bezieht, sehr, sehr günstig. Im Winter ist es nicht so. Im Winter ist der Strom in der Regel nachts günstig. Wenn die Windkraftanlagen arbeiten und wenig Strom im Netz verbraucht wird, dann gehen die Tarife runter. Im Sommer ist es eigentlich genau umgekehrt, sodass man eine Optimierungsstrategie auch immer an die Jahreszeit und an den aktuellen Strom- und Sonnenanfall ausrichten muss. Wenn wir vielleicht mal auf das simplere Thema kommen, jetzt gerade Elektroauto und Solaranlage, dann hängt es natürlich sehr stark davon aus, was ist denn eigentlich das Nutzungspattern des Elektrofahrzeugs. Steht das die ganze Woche vor der Tür? Wenn jemand Homeoffice macht, dann kann ich ganz anders vorgehen, wie wenn ich so klassischerweise von Montag bis Freitag tagsüber mit dem Auto im Büro bin, wo ich vielleicht nicht laden kann. Dann wird es natürlich ganz anders, was eine Solaranlage betrifft. Die bringt einem dann relativ wenig, wenn man keinen Speicher hat. Wobei es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt sagt, ich erzeuge tagsüber Solarstrom, hau den in meinen Speicher, dann brauche ich einen ziemlich großen Speicher. Und über Nacht entlade ich dann meinen Speicher, um den Speicher meines Autos aufzuladen. Der Physiker in mir, der schüttelt sich, weil es sind natürlich zweimal Verluste, die durch die Lade- und Entladevorgänge jeweils entstehen. Das ist nicht viel, sind 5-10%. Aber effizienter ist es natürlich, wenn man sein Fahrzeug direkt an der laufenden Solaranlage aufladen kann. Und da gibt's jetzt natürlich auch wieder den Klassiker. An einem Wochenende ist sowas natürlich einfacher. Wenn man vielleicht zu Hause ist, dann kann man den ganzen Tag mal laden. Unter der Woche, wie gesagt, geht's ja dann oft nicht. Was im nächsten Schritt auch wieder bewirkt, dass man vielleicht mal seine Ladestrategie im Vergleich zu dem, was man früher beim Tanken gemacht hat, anpasst. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ging in der Verbrenner-Ära. Ich habe halt alle 2-3 Wochen mal das Auto vollgetankt, habe mir dann 2 Wochen lang keinen Gedanken mehr gemacht. Und wenn sich der Benzinstand dann, der Tankstand dann so Richtung Reserve genähert hat, dann hat man halt mal den Tag, die Stunde mit dem guten Preis abgewartet und hat dann halt mal wieder getankt. So, glaube ich, fährt man ein Elektroauto besser nicht. Es ist überhaupt nicht ehrenrührig zu sagen, okay, ich bin jetzt nachmittags um 17.30 Uhr zu Hause angekommen, es scheint noch 2 Stunden die Sonne, kommt noch ordentlich Ertrag vom Dach, dass man dann halt jeden Tag einfach, wenn man die Garage dazu hat, einstöpselt und dann halt mal für, was weiß ich, 60, 70, 80 Kilometer abends noch Ladung reinholt, dann geht es direkt und ohne irgendwelche Verluste. Und wenn das reicht, um den nächsten und übernächsten Tag zu bestreiten, dann ist das sicher besser, als jetzt krampfhaft sich zu überlegen, kriege ich jetzt am Sonntagmorgen, wenn ich um 9 anstöpsle, kriege ich das Auto bis abends um 17 Uhr voll. Und dann kann ich aber natürlich das Auto in dem Zeitraum auch nicht benutzen. Also vor dem Hintergrund ist das sicher, muss man sich als Nutzer eines E-Fahrzeugs ein bisschen Gedanken machen, wo kommt der Strom her? Wenn er denn primär
aus der Dose kommt der Strom.
Aus der Dose, klar, aber wenn er denn primär vom Dach kommt.
Ja, das ist halt der Punkt. Ja, bei mir, ich mache mir da jetzt nicht oder kann mir da nicht so den großen Kopf machen, weil ich habe ein E-Auto, aber das war's dann auch schon. Ich habe keine Solaranlage, keine Wärmepumpe, keine Speicher im Keller, keinen dynamischen Stromtarif, noch nicht alles. Ja, ich weiß. Deswegen, apropos nerdig, also bei uns ist das Problem da nicht so sehr, die Gedanken, die du dir machst. Allerdings würde ich mir ehrlich gesagt diese Gedanken auch gerne machen, weil das klingt schon sehr... ja, sehr gut, finde ich, so aus der, wenn ich mir das so anhöre.
Oh, Lars, ich kann nicht nur warnen aus den praktischen Erfahrungen heraus. Ich habe es ja auch geschrieben, der Thomas hat es kommentiert, ja. Also es ist sehr viel Learning by Doing, was du selbst machen musst. weil die Expertise der Handwerker jeglicher Couleur, ob der Elektriker oder auch der PV-Anlagenlieferant, ist nicht immer ganz optimal. Ja, ich habe es ja auch, glaube ich, beschrieben. Die Wallbox wurde installiert, um mit den letzten Erfahrungen anzufangen. Er hat sie dann ans Laufen gebracht. Dazu brauchte er auch zwei Besuche, weil er irgendwelche Teile nicht dabei hatte. Dann lief die Wallbox. Ja, und Software, das müssen Sie selbst machen, Herr Pfeiffer. Da habe ich keine Ahnung. Nehmen Sie mal selbst in Betrieb. So, dann hatte ich also eine Wallbox und habe dann angefangen zu experimentieren, was ich alles einstellen musste. Gott sei Dank gibt es ja heute Online-Portale und wie gesagt ChatGPT und solche Sachen, dass man danach recherchieren kann. Aber das ist vielleicht auch so ein Learning. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thomas. Also man ist natürlich schon in den gerade wenn man etwas komplexere Installationen macht, die eigentlich nicht komplex sein sollte. Es ist ja nicht Wärmepumpe, PV-Anlage, Speicher und Wallbox. Ist ja eigentlich im Grunde genommen nicht von der Technik her nicht komplex. Aber man braucht Leute, die sich damit auskennen, die dabei helfen, dass es einmal läuft und dir vielleicht Tipps und Tricks geben können, wie du es wirklich möglichst optimal machst. Und das war schon interessant, aber auch ein bisschen ein Frustfaktor. Ich habe da schon einige Stunden investieren müssen, bis ich jetzt zum jetzigen Stadium habe. Und ich bin im Gegensatz zu Thomas Anfänger. Ja, wir fangen ja erst mit der Komplettlösung jetzt an.
Ja, Thomas, wie ist es deine? Ja, also es gibt da auch so Trivialitäten. Da verlässt man sich natürlich auch gern mal auf irgendwelche Aussagen oder dann steht in der App jetzt schalt halt mal die Wallbox in den Überschuss-Lademodus. Der suggeriert ja, es wird dann halt das Auto nur mit dem Überschuss, der vom Dach kommt, geladen und nichts aus dem Netz gezogen. Wunderschöne Sache. Allerdings, wenn dann halt im Tagesverlauf, im Stundenverlauf, die Leistung von der Solaranlage stark schwankt, dann kann es eben auch mal passieren, dass die Ladeleistung unter eine Schwelle kommt und dann das Auto aussteigt. Und ob das dann von alleine wieder anfängt, wenn die große Wolke verschwunden ist, da fängt es dann wieder an, hatte ich auch schon erlebt. Was auch immer ein gerne gemachter Anfängerfehler ist, so ein Elektroauto, in aller Regel die Wallboxen, die schaffen ja 11 Kilowatt. Das schafft in aller Regel eine Anlage nicht. Die schafft 7 oder 8 Kilowatt oder so. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, statt dreiphasig zu laden, nur einphasig zu laden. Dann machen manche Wallboxen, schalten da automatisch den Modus um. Und dann kannst, dann hängt es eben auch von anderen Dingen ab. Wenn dann ein Teil vom Dach kommt, ein Teil sollte eigentlich aus deinem Akku kommen, aus deiner Batterie, dann ist ein begrenzender Faktor der maximale Entladestrom, den die Batterie überhaupt zur Verfügung stellt. Sodass ich also durchaus auch, und gerade aktuell lädt ein Auto bei mir unten in der Garage, den Fall habe, dass etwa die Hälfte des Ladestroms vom Dach kommt, etwa ein Drittel kommt von der Batterie und ein Sechstel ungefähr kommt dann eben doch noch vom Netz, weil der Ladestrom der Batterie nicht reicht, um die vollen 11 kW aufzufüllen. Von der Anlage kommen im Moment nur 6 oder 7. Aus der Batterie kommen 2,5, 3 und der Rest kommt dann aus dem Netz. Das ist natürlich jetzt nicht schlimm. Vor allem im Moment ist es nicht schlimm, weil wenn im Moment was aus dem Netz kommt, am heutigen Tag, wo um die Mittagszeit der dynamische Strompreis extrem weit unten ist. Also das ist besseres Nasenwasser, was mich jetzt das Laden kostet. Das wäre natürlich zu einem Wintertag eine ganz andere Sache. Deswegen muss man da immer so ein bisschen rumlogeln. Und in der Komplexität des Zusammenspiels verschiedener Systeme, weil jetzt könnte ja dummerweise sich jetzt gerade die Wärmepumpe einschalten. Und meine Frau unten auch noch den Herd und den Kochner, den Trockner anlaufen lassen, dann wird es natürlich schwierig. Dann geht der zur Verfügung stehende Strom für die Autoladung geht natürlich dann stark zurück. Ergo wird man ja mehr aus dem Netz gezogen.
Also ich bin gespannt, Thomas, weil wie gesagt, es war jetzt eine Freude. Wir hatten ja 6 oder 5 Monate ein Cupra hier als Interimslösung und das war natürlich im Sommer, war es eine Freude, den zu laden. Ja, aber auch A, Sommer, B, meine Frau wollte sich nicht noch auf ein Auto einarbeiten, dass sie jetzt dann mit dem ID3 bekommt. Also ich bin ihn gefahren. Als Homeoffice-Fahrer, also habe ich im Prinzip, als er hier stand, komplett ohne Probleme hier laden können, selbst wenn ich mal unterwegs war, eine längere Strecke, der war dann innerhalb von ein paar Stunden wieder auf dem Stand, dass du ganz normal hier in der Umgebung fahren kannst. Der Wechsel kommt jetzt in dem Moment, so Gott will, ist der ID3 in den nächsten 2-3 Wochen da. Und dann werde ich meine Frau zwingen mit der Pistole, dass sie dann damit nach Frankfurt fährt. Also 45 Kilometer hin, 45 Kilometer zurück, täglich. Das heißt, sie fährt Gott sei Dank nicht so früh weg, sondern eher so um 9, kommt auch um 19 Uhr dann erst zurück, also andere, bisschen andere Arbeitszeit. Und ich werde dann die Erfahrung machen, wie viel kann ich morgens laden, wenn die Sonne scheint im Winter.
Nichts.
Ist die Erfahrung, was kriege ich von meiner Batterie und was hole ich mir wirklich aus dem Netz möglichst über Nacht? Ja, und da fand ich es beruhigend, dass ich das zum Beispiel in ChatGPT angeben konnte, der hat mir ein paar Empfehlungen gemacht. Denn ansonsten wäre ich da wirklich dran verzweifelt und ich bin ja jetzt noch nicht bei dynamischem Stromtarif angekommen, Thomas, den haben wir noch nicht. Aber das zeigt schon, ja, man muss sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und ich weiß noch nicht, wie wissenschaftlich man bis zum Ende vorgehen kann, auch von den eigenen Kenntnissen, von der Zeit.
Von der Zeit, ja, auch, also genau.
Man wird wahrscheinlich dann halt das Themengebiet ein bisschen segmentieren. Es gibt drei, vier Monate, die sind aus Photovoltaik-Sicht sowieso samt und sonders zu vergessen. Das ist November, Dezember, Januar, Februar.
Siehst du, da habe ich schon wieder andere Aussagen auch bekommen, ja, dass die Leute sagen, auch im November, auch im Dezember scheint die Sonne und er lädt dir schon deine Anlage und deine Batterie voll.
Das sind jetzt also wirklich voll kriegst du die Batterie nicht. Du kriegst vielleicht einen netten Betrag, ja, wenn du 20 Kilowattstunden aus deiner Wallbox in dein Auto pumpst und wenn 5 davon vom Dach kommen, sind es schon 5 weniger, die du deinem Netzbetreiber bezahlen.
Aber ich wollte an der Aussage gar nicht deine Expertise und Praxiserfahrung in Frage stellen. Ich wollte einfach deutlich machen, dass von allen Seiten mehr oder weniger gute Vorschläge oder Erfahrungen auf dich einprasseln. Ja. Und im Endeffekt musst du dann deine eigene Erfahrung machen und vielleicht auf 1-2 Leute hören oder 1-2 Quellen hören, die eine gewisse Expertise haben, denen du vertraust. Ne? Denn du kannst dich mit Informationen auch voll ballern lassen und dann stehst du wirklich da und weißt nicht mehr, was du machen sollst.
Lass. Also ist ja auch bei dem Thema mit den Wärmepumpen so, ich kann mich auch erinnern in meiner Entscheidungsphase, dass es Leute gab, die sagten, hab ordentlich PV auf dem Dach, dann betreibt es dir deine Wärmepumpe. Das kannst du wirklich knicken, weil auf der anderen Seite ist aber so, ich kann immerhin ein Drittel des Bedarfs im energieschwächsten Monat, nämlich Dezember oder Januar, ein Drittel des Bedarfs meiner Wärmepumpe kommt nach wie vor vom Dach. Aber die vollständig autonom mit Solarstrom zu betreiben, das kannst du vergessen. Da hilft dir auch der schönste Pufferspeicher nichts. Nur um mal so eine Größenordnung zu geben, so ein Speicher, die üblichen, handelsüblichen Größen sind so 10, 15, maximal 20 Kilowattstunden, dann sind die schon als groß betituliert. Eine Leistung, die vom Dach kommt, ist vielleicht üblicherweise 10, 15, 20 Kilowatt Peakleistung. Aus so einem Dach kriegst du an einem durchschnittlichen Januartag vielleicht 5 bis 10 Kilowattstunden an Energie gewonnen. Wenn deine Wärmepumpe an dem Tag aber 30 oder 40 braucht, dann nützt dir auch nichts, wenn du am Tag vorher in deinen Speicher ein bisschen was reingeschoben hast. Man kriegt Speicher in aller Regel, wenn man wirklich vernünftig große Verbraucher hat, man kriegt Speicher im Winter niemals voll, weil die werden schneller leergesaugt, als von oben vom Dach was nachgeschoben werden kann. Genauso wie man sie aber umgekehrt im Sommer so gut wie nie leer kriegt, weil natürlich die Anlage reinpumpt ohne Ende und du gar nicht so viel verbrauchen kannst.
Das, ja. Sag du, Stefan, erstmal.
Also wichtig ist halt, wenn wir hier so ein bisschen Essig ins Öl oder ins Wasser gießen, man muss trotzdem immer noch den Ertrag sehen, den man über das Jahr, Frühjahr, Winter, Sommer, Herbst hat. Also das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es vielleicht im Moment rüberkommt, ja. Aber es ist ein realistischer Ansatz, den der Thomas ja auch beschreibt, zu sagen, also rechne im Winter eben nicht damit, dass du dort die Rieseneinsparung hast. Im Sommer laufen dir die Tränen runter, weil du so viel produzierst, dass du es gar nicht verbrauchen kannst und dafür nichts kriegst, dass du es ins Netz einspeist. speist. Unsere neue, ach so kompetente Energieministerin, die will ja gar nichts mehr dafür geben. Also es ist alles schwierig, auch hier zu sagen, warum kann ich es nicht selbst vermarkten, warum kann ich es nicht problemlos den Nachbarn geben, wenn ich im Sommer mehr Strom habe. Alles nicht so einfach. Aber nochmal, du gewinnst immer noch enorm und die Abschreibungszeiten, Thomas, weil hast du da auch gewisse Praxiserfahrung, aber lassen erstmal den Lars zu Wort kommen. Du hast schon, kannst schon rechnen, dass sich irgendwann die Investition, die du getätigt hast, auch wieder gerechnet hat.
Ja, kurz zu dem Thema, was du gesagt hast, dass ja die neue Bundesregierung da auch nichts mehr für geben will, wenn man halt Strom einspeist. Das ist doch sogar umgekehrt, oder? Man soll doch dafür bezahlen, dass man es tut, habe ich irgendwie gelesen. Aber wie auch immer. Meine Frage wäre jetzt noch an dich, Thomas. Du hast am Anfang gesagt, es hängt natürlich, also ob das Ganze jetzt gut läuft oder erfolgreich ist, was du da tust oder was man tut. Es gibt ja auch einige mehr, die eben so einer, ja, die das eben so angegangen sind wie du, hängt ja davon ab, was für ein Ziel man hat. Also hohe Autarkie oder dass man eben Kosten sparen will, vielleicht dann darauf bezogen, weil du hast eben mit, was Autarkie angeht, schon so ein bisschen erwähnt, wie viel Strom dann von welcher Quelle kommt zu bestimmten Jahreszeiten. Wie autark bist du denn jetzt nach 3 Jahren?
Also ich bin inklusive Elektroauto in den Monaten April bis Oktober, Mitte April bis Ende Oktober zu 100% autark.
Okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Das sind 7 Monate. Das ist ja schon nicht schlecht.
6 Monate.
6 Monate. Was hast du auf dem Dach?
Ja, ich habe eine Anlage mit fast 25 Kilowatt Peak.
Okay.
Und habe inzwischen 40 Kilowattstunden Speicher im Keller. Also ich kann bequem jetzt mal 2-3 Tage, wenn es mal einfach schlecht Wetter hat, die laufen bei mir bequem durch. Und das Erstaunliche oder Nette ist, ich habe es jetzt geschafft, auch das Elektroauto zu Hause ausschließlich mit Solarstrom zu betreiben. Wenn du natürlich jetzt mal 400 Kilometer wegfährst, irgendwo musst du mal wieder tanken, damit du wieder laden, damit du wieder zurückkommst. Klar. Aber ansonsten, also bevor ich auf die Fernstrecke gehe, wird das Auto zu 100% geladen und nicht nur zu 80.
Ja.
Dann geht es 400 Kilometer in eine Richtung, da wird geladen. Und ich lade dann unterwegs so, dass ich in etwa ausrechnen kann, ich komme noch mit 10% Restladung wieder zu Hause an. Und das Erste, was passiert, da wird ich sperre noch nicht mal die Wohnungstür auf. Da steckt schon die Ladebuchse wieder im Auto. Und dann wird es auf Überschussladung eingestellt. Und nach 2-3 Tagen ist das Auto dann halt wieder bei 100%.
Jetzt müssen wir auch mal hier wirklich das in Relation setzen. Das, was Thomas hat, ist eine richtige Luxusausstattung.
Richtig.
Ja? Ja. Also 40 kW Speicher, ich habe 10 kW, 24 kW auf dem Dach, Solar. Ich habe auch gleich um die 10 kW mit 24 Solareinheiten. Also da ist natürlich ein anderer Grad von Autarkie bei Thomas möglich, also bei mir möglich ist. Aber ich habe schon auch ein hohen Maß an Autarkie in den Sommermonaten. Nicht in dem Maße, nicht die 100% wahrscheinlich, die Thomas hat, das wird die Praxis zeigen. Also da muss man auch immer so ein bisschen dann auch die Konstellation sehen. Da ist noch eine Wärmepumpe dabei, was bei dir sicherlich auch eine Rolle spielt, warum du so aufgerüstet hast. Ja, die ist bei uns jetzt eben nicht dran. Und man muss dann auch immer wieder die Kosten sehen. Ja, der Speicher Aufrüstung um 10 kW würde mich 4.000, 5.000, 6.000 Euro kosten, je nachdem. Ja, dann ist die Frage, rechnet sich das in der ganzen Konstellation. Die Wohnung ist gar nicht der Treiber. Ne? Also die Spülmaschine, die Waschmaschine oder die bisschen IT, die hier läuft, das ist nicht der Punkt. Das ist wirklich dann eben das Auto, das im Moment dann am meisten dort wegfressen wird. Also das, ihr seht, ist nicht so ganz so einfach.
Ja, aber bevor wir zu Kosten kommen, vielleicht nochmal kurz das Autarkie-Thema abgeschlossen. Also du hast jetzt gesagt, 6 Monate ungefähr 100%. Wie ist das dann aufs gesamte Jahr gerechnet? Also du hast ja jetzt gesagt, Winter kann man einiges vergessen, aber wie würdest du sagen, wie autark bist du jetzt für 12 Monate?
Ist über 50%.
Ja.
Es gibt in den Wintermonaten selbst die schlechtesten komme ich, also über 20 habe ich immer, also über 20-25% habe ich selbst in den schlechtesten Monaten. Da muss ich jetzt einschränken, wenn da jetzt noch das Elektroauto dazu kommt, das hatte ich ja im Winter noch nicht, dann könnte der Autarkiegrad noch ein bisschen runtergehen, weil ich dann natürlich da nennenswert auch noch Strom aus dem Netz zu brauche, um das laden zu können. Aber trotz alledem, über das ganze Jahr bin ich bei etwa 50, vielleicht 55%. Das ist sicher eine Zahl. Vor allem, man muss ja mal überlegen, was heißt es denn letztendlich in der Physik? Das ist ja alles Strom, den ich nicht brauche, der aus dem Netz kommt. Hinter dem Netz steckt irgendein fossiles Kraftwerk,
ja,
das eben wegen mir nicht betrieben werden muss. Also von mir aus, das ist jetzt natürlich eine extreme Situation und eine extreme Aussage. Wenn es nach mir ginge, könnte man sämtliche fossilen Kraftwerke in Deutschland von April bis Oktober abschalten, weil ich brauche nichts.
Und ganz kurz zur Nebenfrage, man hört ja auch immer wieder Auto, E-Auto als Stromspeicher. Hat das überhaupt einen Einfluss dann bei dir? Also bringt das noch was zu deiner Gesamtspeicherinfrastruktur?
Also ich habe jetzt also ich glaube es nicht, dass es was bringt. Also dieses Vehicle to Grid und umgekehrt, dass du also dann aus deinem Vehicle wieder in deinen eigenen Haushalt Strom entlädst, das mag ja alles schön und gut sein. Ich glaube, das ist einfach ein sehr teurer Speicher. Ja. Wenn man jetzt natürlich keine Möglichkeit hat, einen Speicher irgendwo zu stellen, dann steht es auch wieder, steht es auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe meine letzte Speichererweiterung erst vor 14 Tagen passiert und die ist jetzt Maximum, weiter kann ich nicht mehr nach oben skalieren. Meine 10 Kilowattstunden Speicher, Stefan, halte ich fest, haben jetzt gerade noch 1.500 Euro gekostet für 10 Kilowattstunden.
Also auf das Angebot warte ich noch, das hatte ich bisher noch nicht. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, das kann man dann überlegen zu machen, ja, aber nicht also für 4.000 Euro.
Ja. Da brauche ich nicht das Auto dafür verwenden.
Ja.
Vor allem, es ist natürlich sehr wunderschön, wenn du sagst, okay, ich nutze jetzt dann mal das, was in meinem Auto gespeichert ist, nur dann ist halt danach das Auto leer. Du kannst morgens nicht auf die Piste. Ja.
Klar, dafür müsste man das Auto halt länger stehen lassen. Ne? Oder,
muss man dann wieder ein bisschen hin und her balancieren. Ich will nicht behaupten, dass es keine Business Cases gäbe, wo das interessant wäre. BMW bietet das jetzt sogar neuerdings an. Mit der neuen Klasse, die sie letzte Woche zur IAA angekündigt haben, die kann dieses bidirektionale Laden und Vehicle to Grid. Irgendein Energieanbieter bietet sogar in Kooperation mit BMW das als Lösung an. Für mich ist es nicht relevant, aber vielleicht gibt es welche, die sowas dann gerne machen würden. Es hätte natürlich einen netzstabilisierenden Effekt, wenn man eben die ganzen E-Autos, die da im voll- oder halb vollgeladenen Zustand irgendwo rumstehen, wenn man die aus Gesamtsicht eines Landes, einer Landesinfrastruktur dynamisch mit als Speicher verwenden könnte. Nur das kannst du halt dem Privatmann nicht machen. Und gerade denjenigen, die ja immer auf große Reichweiten Wert legen, die sogenannten Diesel-Dieters, die sagen ja, dann will ich morgens losfahren und kann keine 1000 Kilometer am Stück, weil mir in der Nacht vorher der Energieversorger meine Batterie halb leer genudelt.
Ja, aber also jetzt aus deiner Erfahrung, also da steckt auf jeden Fall jetzt insgesamt, wenn man mal Deutschland insgesamt sieht, noch sehr viel Potenzial, was effiziente Nutzung und effiziente Erzeugung oder Speicherung von Strom angeht. Ne? Also da ist noch viel, da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja. Ja. Jetzt, weil du ja vorhin auch sagtest, die monetäre Komponente, die habe ich eigentlich nicht als Maßstab meiner Investitionsentscheidung gemacht. Mir ging es wirklich darum, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wenn man aber als Mensch mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund dann auch mal die Rentabilität betrachtet, dann muss ich sagen, es rechnet sich auch trotzdem noch. Also meine sehr große Anlage zu einem eher frühen Zeitpunkt beschafft, die wäre heute nur halb so teuer. Aber die rechnet sich etwa nach 12 Jahren. Das kann man natürlich argumentieren, nach 12 Jahren ist sie kaputt. Mhm. Das will ich nicht hoffen. Mhm.
Das sind, glaube ich, auch die Werte, die relativ realistisch sind. Wie gesagt, du hast noch eine Luxusausstattung, so ähnlich habe ich es bei mir auch gerechnet, dass es einfach hinkommen müsste. Ich finde es schade, weil ich könnte im Sommer noch wirklich Strom vermarkten, an Nachbarn abgeben. Das wäre problemlos möglich, aber da stehen die deutschen Vorschriften und auch weitere Investitionen dagegen, dass du es tun kannst. Ja, aber im Prinzip, du hast, glaube ich, ein eigenes Häuschen oder sowas. Wir wohnen in der WEG, also eine Eigentümerversammlung. Es sind 7 weitere Wohnungen und ich könnte einen guten Teil des Stroms, den ich im Sommer Überschuss produziere und gar nicht auch nicht fürs Auto brauche. Ne? Dann tagsüber ist meine Frau ja nicht da. Ja. Da könnte in die Gesamtanlage Geldanlage gehen, aber sowas, wo ich sagen würde, das wäre doch smart, ja, dass man darüber mal nachdenkt. Die anderen wollten nicht investieren, ich habe investiert und ich kann dort das wieder reinholen, aber da sind wir ganz, ganz weit davon weg. Und wenn ich dann sage, ich muss dann jemanden haben, der mir das auch noch implementiert, technisch, ja, dann kriege ich wieder Pickel, also ein bisschen Körperteilen, ja. Ja, also die können es auch gar nicht. Also, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, diese 10 Jahre, zwischen 10 und 20 Jahre sind so die realistische 10, ist wirklich ein guter Wert. Viele sagen auch eher, es geht Richtung 20 Jahre, dass sich es rechnet. Wobei natürlich dann gewisse Variablen einfach nicht mitgerechnet werden können, wie der Strompreis, wie der sich entwickelt, ist etc. Genau.
Vielleicht zum Abschluss dann noch eine Frage. Hast du denn jetzt, du hast mehrmals erwähnt, Stefan, Luxus, du hast eine Luxuseinrichtung bei dir. Gibt es denn Dinge, die du jetzt, also wenn jetzt jemand halt in eine ähnliche Richtung gehen will, irgendwie, also oder zwei Teile der Frage, würdest du etwas anders machen, wenn du nochmal damit starten würdest? Und gibt es so, ja, was sind so deine vor allen Dingen Tipps und Ratschläge an Leute, die halt vielleicht auch nicht so tief drin sind? Ich rede jetzt nicht von mir, die sich technisch nicht so auskennen, die keine Physiker sind oder Physikerin sind und die eben sich damit stärker beschäftigen wollen.
Also was ich auf jeden Fall als Erkenntnis gewonnen habe, auch im Vergleich dessen, was man mir zunächst mal angeboten hat und was ich dann, also seitens des Photovoltaik-Lieferanten, was ich dann später abgeschlossen habe. Ich würde heute in jedem Fall sagen, Mittel sind ja immer begrenzt. Wenn du begrenzte Mittel hast, mach erstmal dein Dach voll, beziehungsweise pflastere deinen Balkon mit Panels so viel irgendwie geht. Und lass das Thema Speicher erstmal ein Stück weit außen vor. Wenn du eine Lösung hast, die skalierbar ist an der Speicherseite, dann ist es leichter, später den Speicher nachzurüsten, als wieder aufs Dach zu klettern und noch 10 Panels mehr zu montieren, die du dir anfangs nicht hast drauf machen lassen wollen. Das wäre auf jeden Fall mal meine Erkenntnis. Den Speicher anfangs vielleicht nicht so hoch dimensionieren, aber dafür sorgen, dass man von der Gesamtkonstellation her, dass er skalierbar ist nach oben. So habe ich es bei mir auch gemacht, weil du siehst, erst im praktischen Gebrauch mit deinem üblichen Verbrauchsmuster, hast du Trockner zu Hause, hast du Wärmepumpe zu Hause, gehst du am Wochenende in die Sauna und lässt die da mal 2 Stunden vor sich hin bollern. Das sind ja alles so Fragestellungen, wo dein Strombedarf mit deiner Produktionsmöglichkeit ein bisschen in Übereinklang gebracht werden muss. Grundsätzlich gilt mittlerweile, die Panels sind so günstig, hätte ich jetzt beispielsweise einen Zaun irgendwie zur Straße hin, den ich neu mache, dann würde ich da Panels machen. Denn solche Zaunelemente, die sind mittlerweile so teuer, wie ein Panel ist.
Steht bei mir nicht zur Diskussion. Ich bin mit meinen 24 Panels in der WEG zufrieden. Ich glaube, die würden mir sogar noch mehr genehmigen, wenn ich es haben wollte. Aber mache ich nicht. Ich glaube, ich habe 2 Punkte, die ich noch, eine Frage an dich. Also ein Punkt, was wir gar nicht besprochen haben, ist die ganze Steuerung des Systems. Also spielen ja verschiedene Softwarekomponenten dort auch eine Rolle. Also ich steuere die Wallbox mit einer eigenen Software, das Auto hat eine eigene Software und ich steuere die Anlage mit einer eigenen Software. Ob das immer alles so optimal miteinander läuft, ist dann wieder die Frage. Ja, auch da muss man Erfahrungen sammeln. Also bei mir ist die smarte Wallbox, die Kewa Wallbox, das Entscheidende für das Autoladen, weil dann, du hast gerade Überschussladen und all solche Dinge, über die gesteuert werden kann. Das könnte ich über die beiden anderen Komponenten gar nicht machen. Die beiden anderen Komponenten brauche ich aber auch, einerseits um einzustellen, wie hoch darf das Auto geladen werden, ja, oder eben, was macht meine PV-Anlage gerade, ist da alles okay oder auch nicht, um einfach auch nur einen Blick zu haben und auch zu sehen, was produziere ich eigentlich am Tag und was verbrauche ich am Tag, ne, von der ganzen Geschichte. Also auch das ist für jemanden, der es nicht unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen will, durchaus, auch wenn die Software mittlerweile einigermaßen zu bedienen ist, auch schon auch eine Herausforderung. Ja, also das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal erwähnen. Da muss man sich auch erstmal reinfuchsen und zu sagen, meine Wallbox-Software ist die führende Software wegen E-Auto und so weiter und so fort. Da muss man sich auch klar Gedanken machen. Und du hast ja noch eine Geschichte, die mich jetzt ganz persönlich interessiert, den dynamischen Stromtarif. Den haben wir momentan noch nicht. Ich gebe auch zu, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber der Winter naht, das E-Auto kommt, meine Frau, und das ist für mich der allerwichtigste Punkt, sie kommt ohne Stress nach Frankfurt wieder zurück und ich kriege nicht den entsetzten Anruf, mein Auto ist leer. Ich spitze es ein bisschen zu, ihr wisst, was ich meine. Die eigene Frau glücklich mal ist die wichtigste Parameter für uns drei, glaube ich. Ne? Was bringt mir der dynamische Stromtarif? Kann man das als Nicht-Physiker, als Geisteswissenschaftler, der ich nun mal bin, in den Griff bekommen? Nein, das hört
raus. Ich würde fast sagen, das ist nochmal Thema für eine zweite Folge, hätte ich fast gedacht, bei diesem langen Überlegen.
Also wer jetzt zum dynamischen Stromtarif schwenkt, weil er Nachrichten kriegt, die da lauten, es gibt mehr und mehr Tage oder Stunden im Jahr, an dem es negative Strompreise gibt und wo man quasi fürs Stromverbrauchen Geld bekommt. Da würde ich davon abraten. Denn es ist, also jetzt gerade die Kombination von dynamischer Stromtarif und Wärmepumpe ist potenziell kontraproduktiv. Es kommt dich am Ende des Tages vermutlich teurer, einen dynamischen Stromtarif zu haben als einen fixen. Aus einem Grund, die Wärmepumpe läuft dann besonders effizient, wenn sie eigentlich die 24 Stunden im Winter die 24 Stunden durchläuft. Das heißt, dann kann die Wärmepumpe aber auch von schwankenden Strompreisen nicht wirklich profitieren. Und im Winter sind die Strompreise im dynamischen Modell in der Regel höher als im Sommer. Und speziell sind sie dann auch am Tag höher als im Sommer. Und sie sind am Tag höher als in der Nacht. Das heißt, nach einem Jahr Betrieb im dynamischen Modell habe ich etwas mehr Geld gebraucht, mehr Geld an meinen Versorger bezahlt im dynamischen Modell, als ich im statischen gemacht habe.
Natürlich gab es mal ein paar für diese Stunden, Info.
Ja, es gab mal ein paar Stunden, da war es richtig attraktiv, aber es gibt auch ein paar Stunden im Jahr, da stehen irgendwelche Kernkraftwerke in Frankreich still, nirgendwo dreht sich Wind und dann müssen sie irgendwelche uralt Kohlekraftwerke anfahren, da geht eine Kilowattstunde auch mal auf 70, 80 Cent hoch.
Also meine Konklusion, bevor du Lars dann noch den Abschluss machen kannst, ich werde mich mit dem Thema dynamische Stromtarife im Moment nicht beschäftigen, sondern werde erstmal schauen, dass ich jetzt in den kommenden Monaten meine Frau glücklich nach Frankfurt hin und zurück mit dem E-Auto bekomme. Genau, und dann kann man mal weiter drüber nachdenken, was ich jetzt ganz persönlich mache.
Ich habe das mit dem dynamischen Stromtarif auch nur gemacht, weil ich wusste, das E-Auto wird kommen, weil ich wusste, das E-Auto braucht auch im Winter Ladung. Und da ist dann natürlich nett, das macht im Übrigen, da steuert dann im Übrigen die Ladung noch nicht mal meine ganze Software im eigenen Hause. Ich kann bei Tibber sagen, lade mir bitte mein Elektroauto so, dass ich morgen früh um 9 Uhr losfahren kann und zwar möglichst kostengünstig. Dann schaltet das Elektroauto über Kommunikationsprotokolle sich in den Lademodus, wenn Tibber ihm den Impuls gegeben hat.
Also, doch nochmal eine eigene Sendung.
Würde ich auch fast sagen.
Dafür wird man dann wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, denn der erste Winter mit Elektroauto und allem sonstigen Gedönse und dynamischen Stromtarif, der steht auch mir erst noch bevor.
Dann haben wir ja wirklich wieder Praxiserfahrung, die wir gegenseitig teilen können. Und Lars muss dann auch irgendwann loslegen.
Ja, genau. Ich werde dann irgendwann loslegen, wenn wir dann die zweite Episode gemacht haben zu den dynamischen Stromtarifen, dann fange ich wirklich an. Genau, weil ich bin ja, wie ich schon gesagt hatte, noch sehr, sehr weit am Anfang. Nur das E-Auto ist halt das Einzige gerade, was bei uns eben hier steht. Also insofern, ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch zum Abschluss. Es ist aber schon so, weil es klingt auch jetzt für mich als Laien schon auch nach Arbeit, aber können wir schon zusammenfassen, du würdest es jederzeit wieder machen, auch mit der Erfahrung.
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Ich würde vielleicht manche Fehler nicht mehr begehen. Mhm. Gerade wenn es so um das Zusammenwirken der Komponenten geht.
Ja.
Stefan, da hast du ja auch dein Lehrgeld bezahlt. Ich will mich da jetzt ein bisschen nerdiger noch machen und will da mit Home Assistant, mit so einer Open Source Steuerungslösung, nochmal eine eigene Instanz haben, die versucht, die einzelnen Komponenten noch besser aufeinander abzustimmen und eben noch mehr Autarkie zu haben und noch weniger den bösen Netzbetreiber in den Rachen werfen zu müssen.
Und neben natürlich warst du, lieber Thomas, der absolute Höhepunkt dieser Sendung. Lustig fand ich auch, wie heute unser Lars seinen Hund rein und rauslassen musste. Die, die nicht den Podcast hören, sondern YouTube sehen.
Ja, bei dir hat man eine Katze gehört und war kurz gesehen. Ich musste, weil meine Frau nach Hause kam, musste Tür auf, Tür zu machen. So ist es halt hier, genau.
Deshalb sind wir auch ein kleiner und feiner Podcast.
So sieht's aus.
Thomas, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne euch.
Und dann bis die Tage, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir, dann irgendwann, wenn der Winter vorbei ist vielleicht. Und bis dahin weiter viel Erfolg mit deiner Strom-Energie-Infrastruktur. Danke dir, Thomas. Tschüss.
Jo, ciao. Arrivederci, merci, grazie, mille grazie.